Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Es geht los mit Elbow und Mirrorball. Und mein Gast heute ist Marusha. Ich hoffe, Sie sind einverstanden mit meiner sehr relaxten Sonntagsmusik, die ich für Sie mitgebracht habe. Alle Songs, die ich heute spiele, die sind ein bisschen so. Aber es gibt ja auch ein Kontra von meinem Gast. Und wer das ist, das erfahren Sie jetzt.
Hörbar Rust. Heute mit Marusha Gleis, 45, Musikerin. Die Nürnbergerin wächst in Griechenland bei der Oma auf. Mit 5 kommt sie zurück nach Deutschland, geht hier zur Schule und macht eine Lehre zur Industriekauffrau. 1989 gründet sie in Nürnberg den ersten Techno-Club der Stadt. Sie zieht weiter nach Berlin und moderiert bei verschiedenen Radiosendern. Ihre Techno-Cover-Version von Somewhere Over the Rainbow verkauft sich über 500.000 Mal und die Frau mit den damals grünen Augenbrauen wird zur Königin der Love Parade-Gemeinde. Wie die Mutter eines 6-jährigen Sohnes heute lebt und was Musik damit zu tun hat, hören wir jetzt. Herzlich willkommen, Marusha, zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herzlich willkommen nochmal.
Ich danke für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Es geht ja um das Hier und Jetzt. Es ist natürlich bei Leuten, deren Supererfolg so ein bisschen zurückliegt schon. Das hier ist keine Sendung, was macht eigentlich Marusha, so gar nicht. Und trotzdem habe ich gemerkt bei der Vorbereitung, wie viel Zeit ins Land gegangen ist, aber wie viel sich in dieser Zeit verändert hat, weil ich auf Artikel über dich gestoßen bin. Da gab es noch so Werbeanzeigen für Faxgeräte mit Anrufbeantworter und die wurden hymnisch beworben als, hey, innovativ, jetzt das Büro für zu Hause. Da haben sie dann ein Faxgerät, in dem gibt es sogar einen Anrufbeantworter. Wenn man sich heute überlegt, dass du mit so einem Smartphone sogar scannen kannst, dass alles möglich ist, daran merkt man, ey, 15, 20 Jahre, was ist da alles passiert?
Ja, die Evolution. Ich meine, es geht ja alles schneller heutzutage und wir kriegen das ja. Also ich denke gerade so die Generation aus meiner Generation, die in den 60er Jahren groß geworden ist, die wirklich nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher zu Hause hatte, ohne Macht, also ohne Fernbedienung. Wenn man da zurückblickt, das ist wahnsinnig, wahnsinnig schnell alles gegangen. Und wenn man Kinder oder Tiere hat, dann sieht man erstmal, wie schnell das dann noch schneller vergeht.
Und Tiere? Wieso Tiere?
Aber auch Tiere. Ich finde, mit Tieren, die wachsen ja auch und die haben eine begrenzte Dauer, sage ich mal, des Daseins, begrenzter noch als Menschen. Also ein Tier wird maximal wie alt? 14, 15 Jahre alt, 16?
Kommt auf das Tier an, aber da über den Tod von Tieren möchte ich...
Nein, aber ich will nur damit die Vergänglichkeit und im Grunde im Großen und Ganzen die Vergänglichkeit von uns allen darstellen und eben auch die Schnelligkeit, dass es immer schneller geht.
Aber
und
das hat ja irgendwie mit dieser technischen Evolution oder Revolution eigentlich jetzt gar nicht so viel zu tun. Denn Hunde haben ja genauso gelebt, oder? Vor 20 Jahren?
Ja, haben sie schon. Aber ich versuchte jetzt einfach nur auf die Vergänglichkeit runterzuschließen. Und das ist natürlich etwas, was die Evolution versucht auszubremsen, indem alles viel schneller geht. Damit die Zeit mehr Ertrag am Ende des Tages bietet, muss es schneller gehen. Kannst du mir folgen?
Ja, ich kann dir folgen. Ich bin einfach glücklich, zu dieser Generation zu gehören, die eben in den 70ern und 80ern sozialisiert wurde und die das vorher noch kennt und im Grunde jetzt von diesen ganzen Sachen profitiert. Ja. Ich finde das toll. Es ist klasse und ich überschaue sicherlich nicht alles, aber ich mache es mir zu nutzen, ganz klar. Dein Sohn zum Beispiel, Quentin, wird mit dem größten Selbstverständnis irgendwann, vielleicht in 2, vielleicht in 4 oder 8 Jahren, sein erstes Smartphone, wenn es sowas dann überhaupt noch gibt. Wahrscheinlich ist irgendwas implantiert oder so.
Ja, das klingt, schrecklich.
Es klingt total Science-Fiction-mäßig, aber wenn ich überlege, dass ich jetzt so eine Scheibe in der Hand habe, auf der ich irgendwas hin und her schiebe und mein gesamtes Musikarchiv oder Fotoarchiv oder was auch immer, jederzeit, dass ich umsonst nach Hongkong telefonieren kann mit irgendeiner App. All diese Sachen sind ja eigentlich wahr gewordener Science Fiction. Und ich will gar nicht so trutschig klingen, aber letztendlich ist es ein Wahnsinnstempo und wir kriegen es mit. Ja. Und für uns ist es nicht selbstverständlich.
Ja, das Schöne finde ich jetzt daran ist tatsächlich, wenn man natürlich ankommt in dem, was man tut, was bei mir der Fall ist. Also ich hatte das große Glück, tatsächlich das Talent, das in mir irgendwie schlummerte, darauf aufmerksam zu werden selber und was draus zu machen. Und es war natürlich ein langer Weg dahin, aber eigentlich auch in einem, wir haben alle so einen langen Weg in einem relativ kurzen Leben eigentlich, wenn wir das so ein bisschen aufwiegen. Und das Schöne für mich ist zu sehen, dass eben mit der ganzen Evolution in den vielen Jahren, die ins Land gekommen sind, ich nach wie vor immer noch sehr viel Freude dabei habe, an der Entwicklung teilzuhaben und immer noch wirklich aktiver Bestandteil zu sein und es mich nicht irgendwie in eine andere Berufssparte gespült hat oder so. Also ich bin schon tatsächlich mit allem, ob es jetzt die Musik ist, mein Leben ist, meine Familie ist, bin ich schon echt sehr, sehr konform auf meinem Kurs. Und lass mich natürlich auch vom Weg gerne mal abbringen, weil ich bin da jemand, der sehr flexibel angelegt ist. Ich war jetzt noch nie so unterwegs, dass es immer nach Plan A gehen musste und wenn Plan B gibt's gar nicht und Plan C schon gar nicht, sondern lass mich natürlich auch von sehr vielen Sachen beeinflussen und befruchten und dann auch vielleicht auch mal gerne zurückschlagen und abbringen. Und das fand ich immer eigentlich recht innovativ für mich jetzt.
Dein erster Song, There's a Light That Never Goes Out von den Smiths,
ja.
Hat der eine Geschichte?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr, sehr großer England-Fan schon immer gewesen. Es kommt von einem Onkel von mir.
Dem Zahnarzt?
Nee, der war in Nürnberg. Das war ein Grieche. Ein anderer Onkel, also so ein weiterer Verwandter, aber das wären ja dann in Griechenland, das sind ja alles, was mütterlicherseits onkelt und verschwägert ist, sind ja meistens gar keine Blutsverwandte, sondern das sind ja dann eigentlich ganz tiefe Freundschaften, die dann irgendwann Onkeln und Tanten werden. Ich wusste gar nicht, ich konnte mich gar nicht mehr retten vor lauter Verwandtschaft, ja. Die meisten habe ich bis heute noch nicht getroffen, aber nichtsdestotrotz, es gab einen Onkel in England und den gibt's nach wie vor. Und das war so der Grund, warum ich das erste Mal nach England kam, schon mit 8, mit meiner Mutter. Und ich habe mich sehr verliebt in das Land. Und durch die häufige Reiserei dorthin habe ich Menschen kennengelernt, die mir wirklich ans Herz gewachsen sind, wo wirklich tiefe Freundschaften entstanden sind. Und The Smiths, die sind sehr, sehr passiert bei mir in den 80er Jahren musikalisch. Und ich habe viele melancholische Momente in Brighton am Meer verbracht mit Freunden, Engländern. Und wir haben ständig diese Musik gehört am Lagerfeuer. Und das war wirklich endpoetisch, endromantisch und auch ein bisschen depressiv und melancholisch. Aber das passte auch zu dem Alter. Also ich bin ja ein extrem tiefer Typ. Und ich finde das gar nicht schlimm, wenn man Tage hat, wo man extrem traurig ist und eben auch Sachen hinterfragt und Menschen hinterfragt und aber eben auch Menschen findet, die auf der gleichen Ebene sind, mit denen man genau die Form der Gespräche führen kann, weil ich die ganz wichtig finde, die sind wie funktionieren bei mir persönlich wie ein Ventil und mit dieser Zeit verbinde ich eben The Smiths.
Take me. So, da ist die Hörbar wieder auf Radio 1. Ab jetzt wieder sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Zu Gast ist heute Maruscha. Ehemalig gar nicht. Bist du immer noch Techno-DJ? DJ'n?
Nicht Jane. Ich finde, die DJ ist für mich so ein bisschen geschlechtslos. Also DJ'n hat mal irgendjemand erfunden, finde ich ganz schlimm, wenn man
ja,
das sagt.
Gut.
Weil tatsächlich der DJ heißt ja Disc Jockey. Das ist im Grunde ja einfach nur übersetzt aus dem Englischen. Das ist der Plattenreiter und ich bin nach wie vor Plattenreiter, immer noch mit Vinyl. Also ich habe nie CDs eingelegt während meiner 22 Jahre Auflegerei. Bin auch kein Final Scratch-Typ, der da so zwei Platten auflegt, wo dann über den Computer alles abgespielt wird auf den unbespielten Platten, mehr oder weniger, sind im Grunde nur Überträger des Sounds aus dem Computer. Das machen jetzt auch ganz viele, weil sie dann 5 Millionen Dateien mitschleppen können, die sie ja brauchen könnten am Abend, um das dann so abzuspielen. Das muss natürlich jeder selber wissen, wie er da vorgeht, aber ich bin extrem oldschool.
Du bist noch, da ist noch Handwerk zu spüren.
Da ist Handwerk. Sozusagen.
Ja, okay, gut. Maruscha Aphrodite Gleis ist dein vollständiger Name und Maruscha kam auch erst später, weil der Name im Deutschen erstmal gar nicht genehmigt wurde. Also da musste, ich glaube 1990 oder so wurde dieses Gesetz verändert. Vorher hast du Marion geheißen. Ist das sozusagen die etwas spießigere Zurückrechnung von Maruscha oder was ist Maruscha? Woher kommt dieser Name eigentlich?
Also Maruscha ist eigentlich mein Nickname immer gewesen, von klein auf, von meiner Großmutter in Griechenland, als ich bei ihr gelebt habe. Und für sie war der Name Marion ein Jungenname. Und sie konnte das immer gar nicht nachvollziehen, dass meine Eltern mir so einen Namen geben. Und hat mir Maruscha, also hat mich immer Maruscha genannt. Es ist im Grunde, kommt das aus dem Slawischen, ich würde sagen aus dem Polnischen, Russischen so. Wobei in Russland, habe ich gelernt, durch meine große Liebe nach Russland, gibt es den Namen eher als Marussia.
Ich dachte Maruschka.
Nee, Marussia, Maruschka gibt es auch. Und es gibt auch Marsha und so, aber es sind alles Verniedlichungsformen von dem Namen Maria. Und Marion ist ja im Grunde auch eine Form des die Urform ist immer Maria im Grunde. Und Oma hat mich immer so genannt.
Wie hieß denn Oma eigentlich?
Elefantini, ja.
Ist das ein gebräuchlicher Name in Griechenland?
Ich habe keine Ahnung. Ist die einzige Person, die ich kenne, die so hieß.
Das war aber kein Nickname. Sie hieß wirklich so.
Also ich habe immer ja Dina gesagt zu ihr. Also ja heißt auf Griechisch Oma. Und Dina war eben so von Tini. Dina habe ich immer gesagt. Ja, Dina. Elefantini hieß sie, ja. Also ich weiß nicht, wo das herkommt. Also ich weiß auch nicht, ob es das oft gibt oder so. Meine Oma hieß so.
Deine Oma ist Griechin und deine Mutter, glaube ich, auch.
Genau,
also. Und deine Mutter hat welchen Vornamen?
Cornelia.
Okay, Cornelia, so ja, man. Genau. Okay. Und wie hat deine Mutter deinen Vater kennengelernt? Denn sie sind ja irgendwie, du bist zwar in Nürnberg zur Welt gekommen, aber du bist bei deiner Großmutter die ersten 5 Jahre, glaube ich, aufgewachsen.
Ich weiß gar nicht. Also meine Mutter, die hat ja studiert gehabt in Griechenland, die wollte weg. Die war ja auch schon immer irgendwie so eine recht, also ich würde es nicht sagen freigeistige Person, aber sie war so, ist ja groß geworden so in den Bergen von Griechenland Richtung Bulgarien und deswegen auch meine Oma mit dem Maruscha, also das war so nah an diesen ganzen slowenischen Ländern und die Mama, die wollte immer weg aus Griechenland, also der genügte das nicht, die wollte nach Deutschland und die ist dann nach Deutschland und hatte dann da praktisch studiert und ist dann irgendwann mal auf meinen Vater getroffen. Wie das genau war, habe ich sie ehrlich gesagt nie gefragt.
Ist sie sehr jung Mutter geworden?
Sie war mit mir 24, ist für Ostverhältnisse alt, für westdeutsche Verhältnisse jung,
ja.
Für mich zu jung. Also ich war 38, als ich mit meinem Sohn, als meinen Sohn bekam. Für jetzige Verhältnisse würde ich auch sagen, vielleicht jung, aber...
Ich frage, wie das damals geregelt wurde, ob es gleich klar war, okay, ich habe ein Kind und ich liebe mein Kind und ich werde mir jetzt was aufbauen in Deutschland und dann hole ich sie nach. Oder wie ist dieses Agreement zwischen deiner Großmutter und deiner Mutter zustande gekommen?
Na nun, ich glaube, in südlichen Ländern hat man einen anderen kulturellen Hintergrund und eine andere Vorangehensweise mit Familie. Also da ist es schon so, was ich tatsächlich väterlicherseits auch von meinem Vater und der Familie her kenne, kommt aus einer großen Familie, die auch vom Land mit Bauernhof und allen möglichen tollen Ländereien und so, da war das auch so, dass die großen Geschwister auf die Kleinen aufgepasst haben, während Mama und Papa gearbeitet haben oder eben alle zusammengearbeitet haben. Ich glaube, das lag daran, meine Mutter war wahrscheinlich auch in Deutschland gerade dabei, Fuß zu fassen und die waren auch schon verheiratet, meine Eltern, 2 Jahre, bevor ich kam. Und die waren halt mitten im Arbeitsleben, da mein Vater natürlich auch einen Beruf hatte, der ihn total eingenommen hat.
Er ist Koch.
Ja, also der war ja wirklich, der ist morgens um 5 aufgestanden und kam nicht vor 2 ins Bett oder so und da war eben wenig Zeit.
Wir vertiefen das gleich nochmal. Wir müssen jetzt zu den Sex Pistols kommen. Wahrscheinlich auch deine wilde England-Zeit, ne?
Absolut.
My Way.
I love it.
You love it? We play it.
Radio 1. Hörbar Rust.
Mein Gast heute ist Maruscha, die im warmen, sonnigen Griechenland aufwuchs.
Ach, so warm und sonnig war es da nicht immer. Ich sage, es war mehr so bei den Bergen. Hinter den Bergen, bei den 7 Zwergen. So ein bisschen Schneewittchenmäßig. Nee, es gab schon mehr, aber das war schon ein bisschen weiter weg. Da musste man schon so 2 Stündchen hinfahren. Also Nordgriechenland, Mazedonien übrigens. Und da war schon strenges Klima im Winter, also da war schon richtig kalt und Schnee und so. Und dann im Sommer dann auch richtig heiß.
Ich weiß ja nicht, wann deine aktive Erinnerung einsetzt, aber es muss eine Umstellung gewesen sein natürlich, mit 5 oder 6 Jahren dann nach Deutschland zu kommen. Erinnerst du dich?
Also ich erinnere mich nicht an alles, ne? Aber es gibt schon so Punkte wie bei uns allen, dass es so Situationen gab, die man sich natürlich, die sich einfräsen im Kopf, die man dann weiß. Ich weiß noch, als ich nach Griechenland gebracht wurde, beziehungsweise meine Oma mich abgeholt hat, da muss ich so 2 gewesen sein, da kann ich mich noch erinnern, dass sie mir ein Ei aufgeschlagen hat im Zug. Wir sind mit dem Zug gefahren Das ist so eine Erinnerung, die immer hochkommt. Und da, das ist ja selten, dass man so weit zurückdenken kann. Mhm. Aber irgendwie muss das so ein Moment gewesen sein, der sehr stark mich berührt hat. Und daran kann ich mich erinnern. Ich kann mich partiell an sehr viele Situationen erinnern mit meiner Oma, also bei ihr im Haus. Und
Deutschland, dieser Cut, Deutschland ist ja jetzt gar nicht so, hat sich gar nicht so eingefräst?
Doch, also ich, als ich zurück war in Deutschland, konnte ich ja kein Deutsch. Ich habe die erste Sprache, die ich gesprochen habe, war Griechisch natürlich, weil ja keiner mit mir Deutsch sprechen konnte da. Und das musste ich erst lernen, weil ich war dann im Kindergartenalter und bin auch direkt nach einer kleinen Eingewöhnungszeit mit einem Kindermädchen, das ich damals dann noch hatte aus Griechenland, in den Kindergarten gekommen und habe ja noch keinen richtig verstanden, aber das kam dann, glaube ich,
bei
ziemlich,
Kindern geht das relativ
ziemlich
schnell,
flott. Ne? Ja, mhm. Aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie das kam, aber ich glaube, nach einem guten Jahr sprach ich dann auch perfekt Deutsch.
Dein Vater kocht, deine Mutter, da gibt es jetzt widersprüchliche Aussagen, Bankerin,
ja?
Also die haben viel gearbeitet und heißt das, dass du dich früh viel mit dir selbst beschäftigt hast dann auch?
Ja, na, ich bin ein Einzelkind, ich habe ja keine Geschwister leider und bin aber in Griechenland mit meinen Cousinen, also ich war bei meiner Oma und meine Tante hat sich auch mit um mich gekümmert und die hatte zwei Kinder und die waren beide älter als ich. Also die Tochter war 4 Jahre älter als ich und der Sohn, glaube ich, 6 und die waren ja wie Ersatzgeschwister für mich.
Aber die
also,
hattest du hier dann nicht mehr?
Die hatte ich nicht, genau. Und von daher war es natürlich auch eine Umstellung und war schon, bin wahrscheinlich heute noch, ein ziemlicher, ja, so auf sich gestellter Mensch, ne? Also ich musste sehr früh erwachsen werden, glaube ich schon, ja. Mich sehr mit mir beschäftigen auch, weil wir auch relativ häufig umgezogen sind und dann natürlich die Schulen relativ weit weg waren von meinem neuen Wohnort und dann konnte man natürlich in der Area, in der man gewohnt hat, dauerte das für mich immer relativ lange, bis ich dann wirklich jemanden kennengelernt habe, mit dem ich dann dicke war. Das habe ich aber bis heute, dass ich wirklich nur eine Handvoll Freunde habe. Bin jetzt niemand, der irgendwie so ein Collector ist, der irgendwie einen riesigen Freundeskreis hat, habe ich noch nie gehabt. Kann ich auch gar nicht verwalten.
Mhm.
Finde ich auch nicht so spannend. Und das war als Kind auch schon so, dass ich schon meine Leute hatte, wenige, also ich hatte eine richtig gute Freundin und einen richtig guten Freund.
Und das dann, reicht im Zweifel.
Ja.
Und du hattest ein Bonanza-Rad.
Ich hatte ein Bonanza-Rad, aber ohne Fuchsschwanz. Das fand ich damals schon echt widerlich.
Wann war diese Reise im Wohnmobil, als du dachtest, dass die Welt untergeht? Wie alt warst du da?
12. Also ich dachte nicht, dass die Welt untergeht. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben Todesangst tatsächlich. Da war ein ganz schlimmer Orkan. Das war auf dem Weg nach Griechenland. Wir sind gerade in Griechenland so angekommen, nach 2 Tagen Fahrt von Deutschland. Und da kam ein riesiger Orkan mit 180 Stundenkilometer. Der Himmel war lila. Also es war wirklich von jetzt auf gleich.
Eigentlich ganz schön, wie so ein Rave. Nach so einer Pille oder so.
Ich habe nie Pillen genommen, keine Ahnung, wenn man das so sieht. Aber das war tatsächlich zu der Zeit, war das für mich Todesangst.
Mhm.
Und es war kein Wohnmobil tatsächlich. Wir hatten einen Wohnwagen, der war relativ lang, der war 8 Meter lang.
Ei, ei, ei.
Und der Wohnwagen, der war die riesige Angriffsfläche für diesen Wind, der tatsächlich auch von rechts kam. Und mein Vater, ich kann mich noch erinnern, mein Vater ist ein relativ ruhiger Mensch, ein sehr entspannter Mensch, was ich immer sehr bewundert habe an ihm und nach wie vor bewundere. Und war immer so, oder vermittelte zumindest immer Herr der Situation zu sein. Und ich hatte tierische Angst hinten im Auto. Und ich kann mich erinnern, dass da wirklich Vollgas gab. Der war durchgetreten mit dem Fuß und auf dem Tacho waren 20 Stundenkilometer. Und das Auto wurde durch den Wohnwagen immer nach rechts, nach links, auf so einer Bundesstraße da so hin und her geschleudert und Bäume brachen ab wie Zahnstocher. Das war ganz schlimm. Und das Glück, das wir hatten, in der Nacht sind übrigens ganz viele Fischer ums Leben gekommen auch, sind nämlich parallel zum Meer gefahren. Es war so eine Küstenstraße. Und aber jetzt keine Küstenstraße, die hoch war, weil ich glaube, dann wäre wirklich Schlimmes passiert. Das war wirklich ebenerdig. Wir hatten das Glück, dass dann irgendwann mal so eine Abfahrt war, die tiefer lag, so 5 Meter tiefer und dann im Schutze diese Abfahrt konnten wir dann praktisch parken. Rechts war ein Haus, oben die Wölbung und sind dann erstmal da gestanden für ein paar Stunden, weiß ich. Aber das war ein ganz schrecklicher Moment, kann man gar nicht wiedergeben. Also es war wirklich ganz dramatisch. Es war einer von 3 Momenten, wo ich wirklich Todesangst hatte.
Wenn du das so sagst, lockst du mich natürlich zu fragen, welche waren die anderen zwei Momente. Aber das, also, wir können ja erstmal, wir wollen ja hier nicht Todesangstmomente sammeln. Ja. Wir können ja erstmal einen Song nehmen, dessen Titel, also ich kenne den Song von Jan Delay, also meine, der heißt auch so, Die Welt steht still. Aber du hast Revolverheld genommen. Ist das ein Cover oder so? Oder ist das ein eigenständiger Song, der auch so heißt?
Also ich mag Revolverheld total gerne. Ich mag auch Jan Delay. Ich weiß jetzt nicht, ob Jan Delay das zuerst gemacht hat oder ob das ein Cover ist, weiß ich gar nicht. Ich kenne das nur von Revolverheld. Mhm. Ich finde Revolverheld einfach toll, weil ich mag Hamburger Bands und ich mag die Stimme des Sängers total gerne. Ich mag, wie eigentlich so auf so einer Twen-Ebene Liebe kommuniziert wird in Form von deutscher Sprache und eben der Gitarrenmusik. Also ich bin ja schon auch ein Gitarrenfan, auch wenn ich meine Passion in der Elektronik liegt. Aber
spielst du ein Instrument?
Ich spiele Gitarre, aber schlecht. Wie so viele Instrumente, die ich schlecht spiele. Aber autodidaktisch, für mich war immer nie so die Perfektion, wenn ich was gespielt habe, sondern dass ich eine Unterhaltung hatte mit mir und mir hat es gereicht. Ich habe das tatsächlich nie Publikum vorgespielt, weil dafür, glaube ich, ist es nicht gut genug.
Willst du noch bei mir sein, nicht nur so tun, als ob?
Sehr sexy, die Stimme, haben wir gerade nochmal festgestellt. Das Superband. Ist so ein Mann, von dem man blanko sagen könnte, ohne sein Gesicht zu kennen, von dem möchte man geküsst werden.
Weil du sagst, ohne sein Gesicht zu kennen, neulich auf Facebook hatte ich ein Posting von jemandem, das war so gut, ich musste so lachen, das war so mein Humor. Da war praktisch auf dem Profil so ein Rahmen, wo normalerweise das Bild drin ist und da stand drüber, kein Bild, aber ich schwöre, ich bin schön.
Okay, you never know. Du hast gerade gesagt, du bist jemand, der einen kleinen Freundeskreis hat, weil man den, und selbst da fällt es ja oft schwer, den zu verwalten. Und zwar in dem Sinne, dass man auch noch eine gewisse Qualität und eine Erreichbarkeit abliefert. Das geht, glaube ich, vielen so. Und trotzdem haben sie Follower, und sind bei Facebook. Bist du da, betreust du deinen Account regelmäßig? Also tippst du da jeden Tag was rein?
Also nicht jeden Tag, weil ich habe auch noch ein Leben, ne, neben der ganzen Musik und so, obwohl das natürlich viel, viel Zeit meines Lebens einnimmt und das ist auch gut so. Aber ich bin schon so, dass ich sage, wenn ich so etwas mache, mache ich selbst. Ich mache es auch selbst. Ich bin auch noch nicht lange bei Facebook. Ich habe mich lange geweigert, weil das natürlich alles immer so Zeit abknapst von meiner Zeit, die mir wichtig ist, die ich zum Beispiel für mein Leben inklusive meines Kindes brauche und eben für meine Arbeit und für meine Freunde. Aber ich mache das selbst. Ich bin da nicht jeden Tag drauf. Ich gucke auch nicht jeden Tag rein, wie viele Leute sich jetzt geaddet haben oder so. Aber ich verwalte das ganz alleine selber, ja.
Okay. So, es gibt jetzt vielleicht einige Leute, die sagen, Mensch, wann kommen wir denn endlich ins Hier und Jetzt? Und wann reden wir von Techno und Love Parade und so weiter und so fort? Gleich, gedulden Sie sich. Wir haben noch eine Stunde mit Marusha. Wir wollen erstmal uns noch an deiner Biografie ein bisschen abarbeiten. Du bist punkaffin gewesen in der Zeit, in der es drauf ankam, Musik zu hören. Ja, bewusst Musik zu hören.
Ja, das ist normal, denn ich, wie gesagt, ich bin 66 geboren, 73 ging das los mit dem ganzen Punk-Hype, da war ich natürlich noch klein. Aber dann so Ende der 70er Jahre und eben durch die Reiserei nach England und meine Freunde da, die alle auf Gitarrenmusik natürlich standen, was auch so ein englisches Gut auch ist. Also Gitarrenmusik auch, ich war mit zwei Engländern auch mal liiert, die waren alle Fans von irgendwelchen Gitarrenbands, also das kommt wahrscheinlich noch aus der Beatles-Zeit oder so, keine Ahnung. Die werden geimpft damit. Und daher kommt das auch. Und die hingen natürlich mit mir genau in diesen selektiven Clubs ab. In
Achtung,
London.
Jetzt wird es etwas prekär, denn du kannst dir genau überlegen, inwieweit wir wollen das so abstrakt wie möglich abhandeln, das Thema, wenn das irgend geht. Ja. Ich habe gelesen, dass du mit 21 noch Jungfrau warst. Ja. Das im Grunde geht es mich nichts an. Ich möchte nur wissen, ob das durch eine gewisse orthodoxe Erziehung gekommen ist. Oder ich weiß, du bist auch Christin. Du hast auch eigentlich immer ein Kreuz um, nur nicht beim Sport. Aber du hast es jetzt heute nicht um. Woran liegt's?
Ich habe es verloren vor 6 Jahren.
Oh nee.
Ja, ich bin überhaupt kein Schmuckträger, null. Also ich trage nie Schmuck. Ich habe früher, als ich so grüne Augenbrauen noch hatte, habe ich mehrere Accessoires so ein bisschen auch getragen. Aber eigentlich stehe ich null auf Schmuck, auf keine Ohrringe, auf keine Ketten, auf nichts. Und das war mein Taufkreuz. Und das habe ich wirklich nach 39 Jahren verloren.
Wo hast du es verloren?
In Berlin.
So, wir beschreiben jetzt genau, was
das ist 6 Jahre her, das war in der...
Naja, irgendjemand also genau findet ein Kreuz, das man findet, wirft man ja nicht weg. Und sei es, dass man denkt, dass man dann ein schlechtes Karma hat.
Also meine liebe Bettina, ich glaube, dieses Kreuz, das bestimmt 2000 Euro wert war, weil es wirklich durch und durch Gold war.
Das hätte ich jetzt zum Beispiel
war nicht
gesagt.
Ja, ist garantiert schon bei irgendeinem Pfandleiher gelandet.
Oh, hoffentlich ist es noch nicht eingeschmolzen worden. Kann man das, hat das irgendwelche, eine Inschrift oder irgendetwas, woran man das erkennen könnte?
Es war ein ziemlich großes goldenes Kreuz und ich konnte es auch nie tragen, weil es war einfach immer viel zu groß und zu schwer. Aber ich habe dann angefangen, so mit 20 das anzuziehen. Und es ist nicht schlimm. Also ich bin, man muss Dinge auch gehen lassen, wenn sie gehen wollen. Also es war natürlich auch mal eine Blödheit wahrscheinlich, aber es sollte halt so sein und ich tue mich da jetzt nicht schwer. Es war am Anfang sehr schwer für mich, dass es weg war, weil ich es einfach so viele Jahre getragen habe. Und ich ersetze Dinge aber nicht, die weg sind, weil für mich sind so Sachen einzigartig. Und
gut, also alle, die jetzt goldene, schwere Kreuze einfach mal so geschickt hätten, schicken Sie es an uns, wir schmelzen es ein und machen davon nächstes Jahr eine große Hörbar-Party. Ja. Aber was ist denn jetzt eigentlich mit dem tugendhaften Mädchen, das zwar mit wilden Jungs aus Manchester und Leeds und so weiter zusammen war und wilde Acid-Musik hörte und Punk und hin und her und dann aber doch sagte bis hierhin und nicht weiter. Bist du so erzogen worden oder war das eine innere Stimme, die dir sagte, nein, ich weiß ich nicht, spare mich auf oder sowas?
Also spare mich auf, der Typ bin ich nicht. Also bei mir war es natürlich ein bisschen schon wahrscheinlich so vom Elternhaus her, das ist schon sehr konservativ gewesen, aber nichtsdestotrotz ist es ja meine freie Entscheidung gewesen. Ich habe eigentlich ganz romantisch und poetisch auf den Richtigen immer gewartet. Also ich war jetzt nicht jemand, der jetzt ein Ficktourist war, wenn ich es jetzt mal so sagen darf. Man möge mir verzeihen da draußen, da gab es natürlich auch schon früher viele oder eben so Mädchen, es ging ja los bei uns schon so mit den frühreifen Mädchen in der 6. und 7. Klasse, dass die dann natürlich schon, ja, ich habe schon Sex gehabt und so. Ich war generell nie ein Mensch, der das Gefühl hatte, wenn andere was getan haben, was jetzt vielleicht cool ist oder weil man es jetzt machen muss, dass ich da mitziehen muss. Ich war immer extrem eigen in sehr, sehr vielen Sachen. Ob es jetzt Drogen waren, die ich auch nie genommen habe, außer jetzt Kippen geraucht und nicht gekifft oder so, auch nie gekifft, nie Drogen genommen, aber es lag jetzt nicht daran, weil ich das jetzt nie wollte oder so, sondern ich hatte Angst davor, weil ich dachte, ich bin genau die Person, die wahrscheinlich dann tot umkippt,
so, ja.
Wenn sie mal eine Pille nimmt oder wenn sie Koks kriegt, sie einen Herzkasper, weil ich bin im Grunde schon ein recht agiler Typ, auch sehr entspannt, aber trotz alledem eher so ein Machertyp und habe wahrscheinlich schon eine andere Pulsfrequenz als andere Menschen und so von daher hatte ich immer Angst, dass irgendwas passieren konnte. Das war eigentlich die einzige Angst, es war jetzt nicht was anderes. Und dieses Mitzi-Ding, also meine Leute, die ich um mich herum hatten, die waren cool, die fanden es jetzt nicht doof, dass ich mit 14 noch nicht gekifft habe und mit 16 noch kein Paper mir reingeschoben habe zu den Punk-Zeiten oder 15, wie ich da alt war. Ich war auch nicht so der Trinker. Das Einzige, was ich immer mochte, war Bier. Das ist nach wie vor so. Aber auch nicht bis zum Abwinken, also dann wahrscheinlich eher so ein kontrollierter Mensch, das kann ich nur so irgendwie alles kontrollieren und wenn es dann zu viel wird, trinke ich dann auch nicht mehr weiter. Und war in meinem Leben, glaube ich, auch dreimal nur so richtig besoffen, also so und hatte nur ein Blackout. Aber eben so mit Sex, das war für mich und das ist nach wie vor so, ich bin jetzt niemand, der jetzt irgendwie... Ich habe dann eher Beziehungen. Also das ist nicht so, dass ich da jetzt ständig häufigen Wechsel haben muss.
Da musst du gar nicht so ins Detail gehen. Hat es sich denn dann wenigstens eine Ja-Nein-Frage? War es denn dann auch der Richtige in dem Sinne?
Auf jeden Fall, ja.
Okay, gut.
Ja, es war
dann ist alles
der
gut.
Richtige.
Adele hast du mitgebracht, Make You Feel My Love.
Ja, genau. Und das hat nämlich was damit zu tun. Das ist ja ein Cover von Bob Dylan. Und mit meiner ersten großen Liebe haben wir nämlich genau diesen Song zusammen. Das war so unser Lied.
Radio 1. Hörbar Rust.
Mein heutiger Gast ist Maruscha. Und ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass es Sonntagsmusik ist, die ich für Sie mitgebracht habe. My Little Brown Book, Duke Ellington und John Coltrane. Bevor ich jetzt hier einfach so weitermachen kann, muss ich unbedingt zwei Dinge noch
loswerden.
Ja, danke. Ich bin so geschockt. Duke Ellington und John Coltrane waren das My Little Brown Book. Und unser reizender, wirklich menschlich eigentlich integrer Techniker Holger sagte, als die Musik lief, das sei Löffelmusik, woraufhin Mariam noch sagte, Löffelmusik im Sinne von hintereinander so liegen und sich so rankuscheln, woraufhin er sagte, nein, Löffelmusik so als Hintergrundmusik zum Essen, wenn man mal fein essen geht. So, das ist erstmal.
Also weißt du, wie ich die Musik sehe? Ist auch interessant. Dritte Meinung, ja. Ich fühle mich gerade in der Bibliothek bei dem Landlord im tiefsten England vor dem Kamin sitzend. Ach. Ich habe mein Becksbier in der Hand.
Becksbier? Und Entschuldigung,
wir streichen.
Malt Whisky.
Das davor, genau. Whisky? Okay, gut,
wenigstens
einmal dann.
Fürs Bild.
Okay, fürs Bild. Ein schöner Malt Whisky. Und dann gucke ich ins Feuer und höre die Musik. Und noch cooler wäre natürlich, aber das ist jetzt nicht mehr jugendfrei. Wann sendest du?
Nein. Wann sendest du? Wie spät ist denn jetzt? Kurz nach drei? Das ist zu früh. So, das ist das eine. Dann möchte ich mich bei Markus Dräger bedanken. Der hat mir nämlich eine Karte geschrieben und eine Mixtape CD gebrannt. Die habe ich noch nicht gehört. Ich weiß nicht, was drauf ist, aber ich freue mich so sehr darüber. Vielen Dank, weil ich irgendwann mal beklagt habe, dass sich so viele Leute gar nicht mehr die Mühe machen, noch so Sampler zusammenzustellen und die zu verschenken. Und jetzt habe ich mal eine geschenkt bekommen. Und vielen Dank, Markus. Ich freue mich jetzt schon, ohne zu wissen, was drauf ist. Bin gespannt. So, aber jetzt, Fräulein, wieder mal zurück zu dir. Und bevor wir jetzt tatsächlich vielleicht so chronologisch uns fort hangeln, steigen wir doch gleich mal wirklich ein bei: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Techno und Techno?
Es ist, glaube ich, nur die Aussprache.
Ja.
Ne? Es gibt natürlich Leute, die in der Zeit, als die Musik groß wurde in den 90ern, gab es ja auch Schreibweisen, dass man Techno, um es noch härter darzustellen,
mit KK und so, ne?
5 Millionen Ks dazwischen geschrieben hat. Also die richtige Schreibweise ist die englische wie auch deutsche T-E-C-H-N-O, Techno. Und im Grunde bedeutet es am Ende des Tages das Gleiche. Technoide, also Musik aus der Steckdose, elektronisch produzierte Musik, die eben futuristisch seit Anbeginn war und sein wird. Also das ist so, glaube ich, eine musikalische Ressource, die man tatsächlich nicht tot kriegt. Da müsste schon irgendwie die Energie nicht mehr heranschaffbar sein, um diese Musik nicht mehr herstellen zu können.
Oft las ich, dass zu dieser Techno-Idee oder der Idee hinter Techno ja auch gehören sollte, dass es eine gesichtslose Musik sein soll. Also sprich, dass keine Interpreten gehypt werden, dass die Gesichter hinter den Machern nicht wichtig sind, sondern dass es darum geht, einfach Tracks, elektronische, harte, mehr oder weniger harte Tracks zu erfinden, zu spielen und die Leute tanzen zu lassen. Und doch gab es ja Gesichter. Du bist ja eins davon.
Ja, also ich denke mal, es hat mehrere Gründe, dass sowas gesagt oder geschrieben wurde. Es gibt natürlich Menschen, die Journalisten sind, die damit nichts anfangen konnten, so wie wir tatsächlich mit irgendwelchen Düften nichts anfangen können, weil es uns nicht gefällt. Und dann muss man sich natürlich etwas überlegen, wie man das noch kleiner machen kann, weil es natürlich in dem Moment, wenn etwas eine Größe erreicht, versuchen Menschen, die damit nicht klarkommen, das Ganze klein zu machen, indem sie es praktisch darstellen, als wäre es gesichtslos oder wäre tatsächlich irgendwie, hätte kein Profil und wäre profillos.
Ich glaube, es war gar nicht so negativ gemeint. Ich glaube, es war tatsächlich eher so ein sozialistischer Gedanke, so ein es ist nicht wichtig, wer der Künstler ist, es ist nicht wichtig, wer das macht, es ist nur wichtig, dass die Leute Spaß haben. So habe ich es eigentlich eher interpretiert.
Ja, auch natürlich. Ich denke, dass es einfach viele Facetten der Technomusik gibt. Es gibt Künstler, die sind extrem hintergründig. Aber wenn natürlich die Musik, die sie produzieren, gefallen findet, dann werden sie irgendwann zwangsläufig in den Vordergrund rutschen. Also es ist auch nicht so, dass ich angefangen habe, irgendwie Musik zu produzieren, damit die ganze Welt mein Gesicht kennt. Ja, also es ist einfach tatsächlich normal, dass es passiert, wenn etwas Erfolg hat, dass dann die Gesichter vordergründig werden. Aber trotzdem kann ich das nicht so sehen, weil viele Künstler aus der elektronischen Musik nicht gesichtslos geblieben sind. Und klar ist es eine Musik, die Spaß bereiten soll, aber ich denke, das sollte jede Musik, also oder Freude oder dich berühren im Herzen, was auch immer. Ist halt vielleicht eine andere Art des Umgehens mit der Musik, weil sie natürlich viel im Club stattfindet, ne? Und weniger im Radio, sage ich jetzt mal. Es gibt ja viele Radiosender, habe ich jüngst erst wieder gehört, das ist nicht unser Tagesprogramm. Ja, klar, es ist kein Tagesprogramm, technische Musik, aber es kann trotzdem Tagesprogramm sein. Es gibt ja viele Facetten auch in der Elektronik. Es gibt Chilliges, es gibt extrem Aggressives, es gibt extrem Analoges, es gibt...
Ab wann ist es denn Techno? Ab wann grenzt es sich denn ab? Also ich habe sowieso irgendwann aufgegeben, obwohl ich wirklich viel Interesse an Musik zeige, das in irgendeiner Weise in Sparten einordnen zu können. Ich kenne nicht mal mehr alle Begriffe, die irgendwelche Musikstile voneinander unterscheiden. Ab wann würdest du sagen, das ist Techno? Gibt es Beats per Minute als Größe?
Nein, also es ist sehr schwierig tatsächlich zu erklären, ab wann es Techno ist, denn Techno ist der Oberbegriff überhaupt für die ganze elektronische Musik. Es gibt mittlerweile mindestens 25 Sparten, die man tatsächlich auch nach verschiedenen Zusammensetzungen der Musik listet. Es gibt... Also für Leute, die sich mit der Musik nicht auseinandersetzen, ist natürlich jetzt irgendwie...
Wir müssen ja nicht alle 25 aufzählen, ja, aber sag mal so ein paar Begriffe.
Es gibt House-Musik zum Beispiel.
Ja, klar.
Ne? Es gibt
Breakbeats. Die gliedert sich ja auch auf in Acid House und was weiß ich für ein House.
Ja,
und
wobei Acid House, das ist natürlich ganz alt. Also das ist im Grunde nach der House-Musik gekommen. Es war so der erste Hype nach dem Aufkeimen der elektronischen Musik, die in Amerika, in Detroit so Ende der 80er Jahre so produziert wurden und dann in den 90ern ging das ja dann, beziehungsweise spät 80ern, 87, 88 ging ja diese Acid House Geschichte los. Aber das wird, glaube ich, jetzt zu weit führen für die Hörer. Aber wir haben so viele Bereiche. Wir haben Elektro, das sind gebrochene Beats, dann gibt's Breakbeats, dann gibt's Drum and Bass, dann gibt es Minimal jetzt mittlerweile seit einigen Jahren. Das war ja dann auch durch Berlin sehr stark hervorgehypt worden, weil sehr, sehr viel produziert wurde hier in unserer Stadt. Wie der Name schon sagt, da wird eben sehr minimal gearbeitet. Das ist sehr viel langsamer gewesen als die ursprüngliche Techno-Musik. Also,
du hast ja selbst ein ganz neues Album.
Ja.
Das ist wann erschienen?
Das ist am 20. Juli erschienen. Und es heißt Club Arrest und es ist ein durchproduziertes Album. Es hört sich praktisch an, wie wenn du einen Mix hörst. Eine Stunde ohne praktisch Lücken dazwischen. Und das habe ich mit einem Partner zusammen produziert. Und es ist ein richtig schönes, klubbiges Album mit dicken Beats, mit Tech-House-Elementen, mit Stimmelementen, mit 80er-Jahre-Elementen. Es ist ein Cover drauf von Que Sera Sera, Whatever Will Be Will Be, das eben so ein bisschen minimalistisch gehalten ist.
Wenn wir da jetzt... reinhören, dann können wir in das Reinhören das richtige, der richtige Begriff, weil wenn es keine Lücken gibt, dann müssen wir versuchen, irgendwie in so einen Track reinzukommen. Ja, ich hoffe, dass uns das gelingt, dann probieren wir es mal. Club Arrest. Da gehen wir raus. Da wiehert das Pony nochmal.
Das Pony.
Club Arrest heißt das Album und dieser Song eben
heißt Pony. Ja. Das Pony.
Und das ist eine gute Tanzmusik. Also ich wusste nicht genau, was auf mich zukommt. Ich habe das Album auch vorher nicht gehört, muss ich zugeben. Und hatte ein bisschen Angst, dass es so ein bisschen wie diese Somewhere Over the Rainbow Sache. Natürlich hast du dich weiterentwickelt und hin und her, aber das war eine Musik, mit der ich gar nichts anfangen konnte. Das hier hingegen ist ein guter Dance-Track, den ich mir gut vorstellen kann auf einer Party oder in einem Club.
Ja, das Album hat ja 10 Tracks. Das sind ja wirklich, also das ist eine richtige Geschichte erzählt, das kann man wunderbar hören. Und Pony ist so eine, da ist ja praktisch der Snugger, der da singt, das klingt ja ein bisschen wie Jan Delay. Mhm. Und das fand ich schon echt extrem scharf. Und denn mit dem zusammen haben wir das gemacht und der ist auch ein super Typ. Ansonsten sind da noch ganz viele andere Themen auch, aber das geht so in einem Mix durch und das kann man auch nur downloaden, das Album. Also es gibt's nicht als physischen Tonträger, jetzt wenn man zu den hiesigen Elektro- und Dingsmärkten geht.
Wie erstaunlich, erst sagst du noch, du bist so oldschool und wenn du auflegst, bringst du Vinyl mit und dann kann man aber dein neues Album nur downloaden.
Ja, das hat natürlich auch diesen Grund, dass viele Menschen nur noch downloaden. Also ich habe die letzten Jahre viel auf Ich habe das jetzt selber rausgebracht auf meinem eigenen Label. Und tatsächlich ist das Ding, wenn du viele physische Tonträger produzierst und machst davon 10.000 Stück und es verkaufen sich nur 8.000 und dann bleibst du auf 2.000 sitzen. Hier mein Manager, der hat neulich Tonträger zerstört, weggeschmissen. Da hat es unser Herz zerrissen, weil wir keinen Lagerplatz dafür hatten. Also wir haben mal richtig aufgeräumt in unseren ganzen Verliesen. Ich habe ja selbst 11.000 Platten zu verwalten und überlege auch schon die ganze Zeit, was ich damit mache. Einschmelzen oder was weiß ich. Weil irgendwann hast du keinen Platz mehr nach 22 Jahren. Und das ist sehr viel Geld, dass du wirklich dann das Klo runterspülst. Und wir haben das jetzt so gemacht, natürlich viele Leute möchten physisch haben, weil sie eine Marusha-Sammlung haben. Und ich habe jetzt gesagt, pass auf, Leute, vielleicht mache ich eine Fan-Edition, das überlege ich mir noch. Aber jetzt im Moment gibt es das Album weltweit auf allen hiesigen Download-Portalen als Download. Und das hat auch schon sehr gut verkauft. Und wir haben jetzt kaum Werbung dafür gemacht. Und ich freue mich sehr, dass die Leute da wirklich die Respond gegeben haben, extrem drauf abfahren und es super finden. Und es ist wirklich ein richtig gutes Album, weil man es hören kann im Auto, wenn man zur Party fährt oder zu Hause. Es ist schön durchproduziert. Es stresst jetzt auch nicht oder so, weil viele Leute denken irgendwie, oh, Techno, meine Ohren, Stress total. Das ist gar nicht. Also du hast wirklich eine richtig schöne Mischung von verschiedenen Styles drauf.
Ja, man müsste versuchen, diese ganzen alten, okay, nicht alle, doch, wenn es nach mir geht, schon, viele dieser alten Techno-Tracks einfach irgendwie verschwinden zu lassen, weil die Jungs in den Golf 2 und Golf 3, die an Ampeln neben mir stehen, es oft hören. Also man hört sie einfach. Und man wird sie auch in Elektroautos hören. Man sagt ja oft, Elektroautos sind so gefährlich, weil sie so geräuschlos sind. Aber in dem Moment, wo diese Menschen...
Ja, aber die Musik muss man leider auch laut hören, Bettina. Also die Musik leise nervt eher, als wenn man es dann wirklich laut hört. Also ich mache mir eher Sorgen um die Ohren der Kinder und jungen Leute und auch älteren Leute. Aber ich muss sagen, ich höre bestimmt auch genauso laut, wenn mein Kind nicht mit im Auto sitzt, Linkin Park im Auto oder Rammstein. Also so von daher, ich bin nicht besser. Es ist halt dann vielleicht kein Techno, es ist dann eher ein Drum and Bass. Aber ich denke, das gehört dazu. Also es gibt Musik, die muss man laut hören.
Ich bin auch eine Lauthörerin. Ich glaube, ich hatte einfach nur, also ich habe mit einer bestimmten Art von Techno mein Problem. Das ist ganz subjektiv, aber es ist gut, dass du Linkin Park genannt hast, weil das der perfekte Übergang ist. Die spielen wir nämlich jetzt in Between. Aber sag uns noch was zu dem Song.
Ach, Linkin Kurz. Park. Oh, ich liebe Linkin Park. Also ich bin jetzt schon voll die Gitarrenbraut heute in einer Sendung. Aber ich habe nie die Möglichkeit, wirklich dann auch die Musik zu hören in einer Sendung, wo ich auch tatsächlich zu Gast bin. Also Linkin Park habe ich persönlich kennengelernt, schon backstage in New York und mit einem anderen deutschen Musikerfreund von mir, den nenne ich jetzt nicht.
Warum nicht?
Ja, ich glaube, der mag das nicht. Und habe dann ein Konzert auch besucht von denen in New York. Ich habe da zeitgleich auch gespielt und da haben wir uns getroffen. Und im Anschluss waren wir bei den Foo Fighters und auch bei Linkin Park gewesen. Und ich finde die super. Ich finde die einfach mega. Und ich mag auch so sehr, dass eben so die ganzen Harmonien, die benutzen und die Texte sind einfach so poetisch und das liebe ich. Let me apologize to begin
with. Radio 1. Hörbar Rust.
Für diejenigen, die jetzt erst einschalten, das ist die erste Sendung nach der Sommerpause. Herzlich willkommen zurück. Uns auch. Jetzt geht es los mit den Eurythmics, Conditioned Soul und mein Gast heute ist Marusha. Die Eurythmics Conditioned Soul. An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten. Hier ist die Adresse hörbar@radio1.de. Und Sie können nach wie vor das letzte Jahr, also alle Gäste, die wir hatten, als Podcast hören. Und den können Sie auch abonnieren im Übrigen, sodass Sie die automatisch immer zugeschickt bekommen. Das kostet Sie nichts und ist wirklich mühelos und ja, könnte zur Kurzweil beitragen, um es mal so zu sagen, etwas umständlich formuliert. Erinnerst du dich an dein erstes Mal Auflegen in Treptow auf der Insel der Jugend für 100 Mark?
Das ist ja natürlich so Situationen, die man nicht vergisst. Ne? Da war genau ein Gast und der hat aber die ganze Zeit getanzt, also im Grunde Pflicht erfüllt und ich konnte eine gut bezahlte, überbezahlte Übungsstunde war das für mich. Insel der Jugend war das in Treptow, und so. Ja, in dem Jugendhaus. Weiß gar nicht, gibt's das überhaupt noch? Ich glaube, es gibt's noch.
Ich weiß es nicht.
Ja, gibt's noch.
Du hast ja in Nürnberg einen Techno-Club eröffnet und bist dann relativ schnell aber nach Berlin gekommen.
Ja.
Und hast hier als Radio-DJ für verschiedene Stationen gearbeitet. Hilf mir mal mit, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil dann so die Sender zusammengelegt wurden und sich ablösten. DT64, damit ging es los. Ne? Ja, das ist wie Schalke 06.
Spring dir aus ins Kreuz, du.
Nee, 46.
Also, genau. Ui. Studentenbewegung 46, okay, aha. Ich habe mit meinem damaligen besten Freund Markus Diebel haben wir den Club eröffnet in Nürnberg und wir waren ja beide so Idealisten, er Vollkünstler, ich irgendwie Freigeist und haben da irgendwie aus so einem alten Kino haben wir einen Club gemacht und 1,5 Jahre und das war von 88 bis fast, nee, von Mitte 88 bis 90 und in der Zeit gab es ja nicht so viele Leute in Deutschland, die die Techno-Musik, also die Techno-Fahne hochgehalten haben. Das war alles sehr überschaubar und klein und man war gut vernetzt und dann kam eben so die Anfrage aus Berlin, ob ich mir vorstellen könnte, eine Radiosendung zu moderieren, da man ja wusste, dass ich damals für meinen Club immer die Platten in London gekauft habe. Ich habe den DJ angestellt gehabt oder wir hatten den angestellt gehabt, der kam aus dem Gothic-Bereich und er musste mixen lernen und dann hat er immer die Platten aufgelegt, die ich gekauft habe. Übrigens auch von Eurythmics Sweet Dreams als House-Cover damals gekauft, von Dave Angel produziert in den 90ern. Ganz großer Hit in der elektronischen Musik war das damals. Und dann bin ich nach Berlin gekommen und mit dem Zug und es war ja kurz nach der Wende, es war ja total Chaos, irgendwie in den Zügen immer voll, Autobahn voll.
Also hast du die erste Love Parade, die hier stattfand, auch gar nicht mitgemacht?
Nee, ich kannte da noch keinen. Also das ging erst 91 los bei mir, als ich dann wirklich hergezogen bin und habe dann bei DT64 angefangen zu arbeiten. Das war wirklich für mich eine Offenbarung, denn ich hatte mit Ostdeutschland gar nichts am Hut. Ich hatte keine Verwandtschaft in der DDR und habe mich nie mit dem Osten des Landes beschäftigt. Und das war wirklich für mich im Kurzdurchlauf in 2 Jahren ostdeutsche Menschen kennenzulernen. Ich bin denen auch sofort verfallen allen, weil ich fand die Mentalität ganz großartig dieser Menschen.
Kannst du das so verallgemeinern?
Ich konnte das da schon verallgemeinern, weil im Grunde der ganze Stab, der um mich herum da war, das waren viele Frauen und Männer, die eben groß angelegt da gearbeitet haben. Da hatte man ja für jeden kleinen Bereich hatte man ja eine Arbeitskraft. Also das wurde ja alles wegrationalisiert. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Da haben jetzt nicht wie bei dir jetzt ein Techniker, der da sitzt und du hier und ich der Gast, sondern da saßen dann 3 Techniker draußen. Dann gab es noch eine Frau, die am Telefon saß und dann gab es noch eine Empfangsdame. Und das wurde ja alles irgendwie organisiert und abgenommen. Das war eigentlich ganz schön, weil man hat eigentlich kaum was machen müssen, außer reden. Und Platten mitbringen. Und so von daher, aber die Mentalität fand ich sehr nahbar, sehr herzlich, sehr gebend. Und die erinnerte mich doch sehr an Griechenland und die Mentalität dort. Was ja normalerweise in Westdeutschland, sage ich jetzt mal, eher so ein bisschen unterkühlter war. Man wurde nicht so schnell warm, man war ein bisschen misstrauischer und so. Und ich habe Ostdeutsche als sehr offen erfahren und
wobei der Sender war ja auch wirklich so eine Insel der Glückseligen, weiß ich gar nicht, aber der Pioniere und der Freigeister und das ist ja, hat ja Geschichte geschrieben, dieser Sender auch.
Ja, Freigeist kann ich jetzt nicht so beurteilen, so tief kannte ich die Leute jetzt nicht, also ich kann nur von dem Arbeitsbereich reden, von den Momenten, die wir zusammen teilten und da waren halt eben so Geschichten, weiß ich nicht, die eine Frau hat einen Kuchen gebacken gehabt und dann hat jeder was abbekommen und dann machte einer Kaffee, fragte in der Runde, magst du auch? Und die haben sich interessiert für mein Leben und irgendwie, wir haben viel so neben den Zeilen geredet. Das war nicht nur so Arbeit, sondern es war wirklich schon fast ein bisschen familiär und das überraschte mich und aber dann auch wieder nicht, weil durch die Auflegerei, die dann später kam, habe ich ja erstmal den Osten abgegrast, mehr oder weniger, und habe wahrscheinlich schon mehr von unserer Heimat gesehen als manch anderer durch diese ganze Anfangstechno-Zeit und habe den kleinsten Käffern gespielt, von Mecklenburg hin bis Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, und das war schon eine andere Mentalität und das ist tatsächlich heute auch noch so, finde ich. Also ich mag Ostdeutsche sehr und ich mag, wie die sind. Ich mache da Urlaub und es hat sich schon ein bisschen verändert, weil es natürlich auch so verschmilzt. Aber so eine Grundmentalität, das ist ja wie Gene. Das geht da nicht weg. Solange da immer noch eine Überlieferung stattfindet der guten Sachen, würde ich das sehr begrüßen für die Zukunft.
Das ist doch eine schöne Laudatio. Und auch sowas wie ein Übergang zu Coldplay, Fix You. Gar kein Übergang, aber wir müssen jetzt den nächsten Song spielen. Was hat das mit diesem Song auf sich, mit diesem Lied?
Also ich mag den Text des Liedes sehr gerne, denn es ist ja oft im Leben so, also das mag ich auch in Coldplay tatsächlich sehr, dass Chris Martin sehr oft Situationen wiedergibt in Form von Gesang, mit denen sich jeder irgendwie identifizieren kann oder die meisten Menschen vielleicht. Und ich kann mich da extrem gut damit identifizieren, weil es oft so ist, dass man ganz hart versucht, etwas zu erreichen und Liebe und Zeit investiert, ob es jetzt Menschen sind oder Dinge oder Sachen, die man machen möchte, und dann letztendlich gar nicht so werden oder in die Richtung gehen, wie man es gerne hätte, und das aber dann am Ende des Tages auch ein großes Geschenk ist und das Loslassen dann einfach auch gelernt werden muss, auch in dem Moment, und dass man tatsächlich auch daraus Glück erfahren kann. Also nicht das Glück des Erreichten, was man erreichen wollte, sondern das Glück, dass man es nicht erreicht hat. Und dass man damit aber auch nicht alleine ist, dass es vielen Menschen so geht. Und dass das Leben dann oft auch Wendungen nimmt, die man nicht einkalkuliert hat, aber mit denen man sich dann beschäftigen muss und die einen weiterbringen.
When you try your best, but you don't succeed.
Fix You, Coldplay, mitgebracht von...
Das ist so schön, das Stück.
Marusha. Und jetzt stellen Sie sich Folgendes vor, liebe Hörer, Sie sind DJ, und ich habe jetzt mal aus einem Interview, das du gegeben hast, etwas herauskopiert, und das lese ich kurz vor. Stellen Sie sich vor, wo diese Frau hier aufgelegt hat. Versuchen Sie sich zu jedem Begriff so ein kleines Bild zu machen. In der Wüste von Nevada, im Gefängnis, auf einem ehemaligen Stasi-Wachturm in Berlin, kurz nach dem Mauerfall, in einer Bundeswehrkaserne, im Flugzeug, im Schwimmbad, auf einem Schiff, in Tropfsteinhöhlen, auf dem Gletscher, im Zug, in alten antiken Amphitheatern, bei Hertha BSC im Stadion, vor 40.000 Menschen in einem Sportstadion in St. Petersburg, in Sibirien, in Thailand am Strand, Japan, Tunesien, in Tiefgaragen, in Stierkampfarenen, in Schulen, in Mexiko bei den Pyramiden und in Lappland bei den Elchen.
Ja.
Was für eine Zeit, was für eine Zeit. Ich versuche, also eins dieser Hammerjahre für Techno, für diese ganze Bewegung, für die Love Parade war ja 1995. Bei dir hat's total geknallt. Also du hast jetzt besser im Kopf, wann Somewhere Over the Rainbow, wann das... 94 war das so. 95 dann das Hammerjahr, zweite Album kam, viel Medienpräsenz, du bist von einem Rave zum nächsten gejettet, du wurdest, du hast den Viva Kometen bekommen, den Echo, du wurdest als Best Female Artist bei den MTV European Music Awards nominiert. Und dann diese ganzen Stops, also da auflegen, hier auflegen. Das ist normal, sterblicher Mensch kann mit solchen Erinnerungen nicht aufwarten. Das sind alles Sachen, die zwar zurückliegen, und daran will man sich wahrscheinlich auch nicht allzu lange festhalten, aber das sind doch Momente, die man nie, nie, nie mehr vergisst wahrscheinlich.
Nee, auf jeden Fall. Also mein Leben ist wirklich, ich bin ja 45 erst alt, und ich habe so viel im Schnelldurchlauf erleben können und dürfen.
Zu schnell?
Nee, finde ich nicht. Also es war sehr geballt. Es ging ja von 94, es ging so 10 Jahre, würde ich sagen, ad hoc. Da war ich sehr viel unterwegs, da war ich kaum zu Hause. Also ich hatte kaum Stromrechnungen oder Gas oder so, weil bei mir in der Bude eigentlich nie jemand war. Aber es war genau die richtige Zeit. Also ich muss sagen, in meinem Leben, so wie das alles gelaufen ist, war das immer genau die richtige Zeit. Es kam alles im richtigen Moment zu mir. Es war vielleicht, irgendwann mal hatte man schon wirklich die Akkus extrem leer, weil man dann tatsächlich sich schon nicht mehr erinnern konnte, in welchem Bett, in welchem Hotel bin ich gerade, in welcher Stadt bin ich jetzt gerade. Es kam schon so manchmal, dass die Seele gar nicht hinterherkam, dass ich dann in Chicago zum Beispiel war und dachte, aber ich bin noch in L.A., als ich morgens aufgewacht bin im Hotel, weil als ich ich hatte eine längere Amerika-Tour mal gehabt, Tony, über 2 Monate erstreckte die sich, und ich war jeden zweiten Tag woanders. Und da passiert es dann schon, dass du so ein bisschen Faden verlierst, wo du gerade bist. Mhm. Deswegen kann ich so Künstler verstehen, die dann irgendwie Britney Spears oder so in Massachusetts spielen und sagen, Hello Chicago. Ja, und dann irgendwie gar nicht, oder so Stewardessen, die 10-mal am Tag fliegen und dann sagen, so, willkommen in Berlin und landen gerade in München oder so. Also das kann schon mal vorkommen. Aber ich muss sagen, ich habe in der Zeit, wo das dann weniger wurde, Gott sei Dank, habe ich dann erst die Zeit gefunden, das wirklich aufzuarbeiten und mich so, das alles so zu verarbeiten.
Wie hast du das denn wahrgenommen, dass dann diese Love Parade mit auch wieder mit so Pioniergeist und mit neuem, ein ganz neues Feld, das man beackern konnte mit dieser elektronischen Musik. Und dann wurde das ja mehr und mehr, es wurde immer kommerzieller und es wurde immer mehr Mainstream und dann irgendwie so RTL-2-ig. Also als dann die Kuhfellhosen kamen und die Plateauturnschuhe und diese vollrasierten Typen in ihren BSR-Westen und so weiter, wo man einfach sagt, oh Mann, ey, hört doch auf bitte und lass den Tiergarten in Ruhe. Hast du getrauert darum, dass es dann doch relativ schnell vorbeiging und so ein Massenevent wurde, der dir vielleicht auch selbst gar nicht mehr so gefallen hat? Bist du dann ausgestiegen?
Nee, ich bin nicht ausgestiegen. Also man muss natürlich eines sehen, wenn etwas erfolgreich wird. Und ich glaube, die Love Parade ist ja im Grunde von der Grundaussage schon die Parade der Liebe gewesen, die ja weltweit Geltung und Achtung erfahren hat. Du kannst ja Menschen jetzt nicht außen vor lassen, weil das Grundthema ja für alle da ist. Und wenn etwas natürlich sich vergrößert, bekommst du alles an Menschen natürlich dorthin gezogen. Und das ist natürlich dann immer ein für viele Menschen ein gewisser Werteverfall, was den Geschmack angeht und die Kleidung und der Stil. Aber letztendlich glaube ich schon, dass die Love Parade immer dafür gesorgt hat, dass die Musik, die an der Siegessäule dann gespielt wurde, als Abschlusskundgebung schon der Nenner war dessen, was man auch musikalisch transportieren wollte.
Glaubst du wirklich, dass sie eine Botschaft aufgenommen haben und nicht einfach gedacht haben, geil, wir fahren nach Berlin 3 Tage saufen und feiern?
Also für die Leute kann ich natürlich jetzt nicht einstehen, die da alle hingefahren sind. Weil
ja, aber du hast dir doch selbst ein Bild gemacht. Du weißt doch auch, dass da, also dass es jetzt nicht nur darum ging, dass man Liebe empfängt durch die Musik auf der Abschlusskundgebung, sondern es ist einfach eine Riesenparty nur noch gewesen.
Ja, das sowieso. Aber ich meine, was ich dazu sagen wollte, ist, dass die Leute, die natürlich angezogen werden von so einem großen Event, der in unserer Stadt stattgefunden hat, vielleicht vom musikalischen Background jetzt nicht aus der Techno-Musik mehr kam danach nach vielen Jahren. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich wichtig, den Überblick für die ganze Sache vom Standing her so zu behalten, dass die Macher schon dafür sorgen, dass die Musik, wo das Ganze natürlich geboren wurde, weiter am Leben erhalten wird. Und dafür kann ich eine Verantwortung mit übernehmen. Ich kann keine Verantwortung über den Geschmack und den Verlauf der ganzen Sache übernehmen, indem ich dann anfange zu judgen und zu sagen, hey, ich bin jetzt der Türsteher, du siehst scheiße aus, schnall dir mal deinen Staubsauger wieder vom Kreuz oder irgendwie zieh die BSR-Jacke aus oder was weiß ich was. Das ist ja was extrem Individuelles. Das ist das, wie die Leute sich dann da sehen wollen. Ja? Aber ich habe da jetzt nie gejudged, weil für mich ist wichtig in dem Moment, dass elektronische Musik da gelaufen ist. Das ist die Musik, aus der das Ganze geboren wurde. Für mich war wichtig, dass das friedvoll war, dass einfach viele Menschen, nicht nur Deutsche, sondern eben auch viele Touristen in unsere Stadt gekommen sind. Und eigentlich hatten auch immer alle eine gute Zeit, dass sich Dinge verändern, wenn sie natürlich kommerzieller und größer werden. Das ist ja normal. Das hat mich jetzt auch nicht erstaunt, muss ich sagen. Also das ist etwas, womit man natürlich auch groß wird. Das kenne ich an mir selbst ja auch. Also erst haben mich nur ganz wenige Leute gekannt, dann wurden es immer mehr, dann fanden die wenigen, die mich cool fanden, nicht mehr cool, weil sie jetzt mehr gehört haben. Das ist der Lauf der Dinge. Aber letztendlich ist ja wichtig am Ende des Tages, was du daraus machst, wie du mit dir umgehst, mit der Person, mit der Musik, und du musst bei dir bleiben. Und das meine ich, bei der Love Parade ist das schon passiert, bis zu dem Moment, wo man es eben verkauft hat und es aus der Stadt war. Was dann passiert ist in Westdeutschland, da habe ich dann auch nochmal aufgelegt. Das hatte für mich weniger mehr mit der Love Parade zu tun, mit der ich groß geworden bin. Das war natürlich dann eine Veranstaltung, die einem Konzert glich und keiner Parade mehr. Und dann letztendlich das Traurigste, wissen wir ja alle, was dann passiert ist, was für jeden unnachvollziehbar war, der in Berlin mit der Sache auch annähernd was zu tun hatte, hätte es in Berlin so nie gegeben und wäre auch nie genehmigt worden.
Wir sind am Ende dieser Sendung. Mit, jetzt kommt aber noch Skrillex,
ja.
Bangarang, da habe ich einmal kurz reingehört,
das ist mein Lieblingsproduzent gerade, was Dubstep anbelangt.
Das ist also
Ist mittlerweile Dubstep. Auch kommerziell, mir total egal, ich finde den einfach, der ist der Burner.
Gut, das war's, vielen Dank.
Ich danke
für die
dir.
Vergangenen Tina, 2 Stunden.
Vielen Dank.
Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie bei Radio 1 und schalten Sie nächsten Sonntag wieder ein. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.